Missio Schweiz ist Teil des weltweiten Netzwerkes der päpstlichen Missionswerke. Dieses besteht zurzeit aus rund 120 Nationaldirektionen und ist in etwa 140 Ländern tätig, zur Unterstützung von mehr als 1100 finanziell noch nicht autonomen Ortskirchen. Missio fördert den lebendigen Austausch zwischen den Ortskirchen weltweit, indem sie vom Leben und Zeugnis der Glaubensschwestern und Glaubensbrüder in anderen Kontinenten berichtet, Begegnungen mit ihnen ermöglicht und in der Schweiz Aktionen und Kampagnen zur Förderung des Bewusstseins für sie durchführt. Missio Schweiz sammelt mittels Kollekten, Spendenaufrufen und weiteren Aktionen Mittel für die finanziell noch nicht autonomen Ortskirchen und ihre pastoralen, karitativen und sozialen Projekte. So können Priester, Ordensschwestern und Brüder sowie Katechetinnen und Katecheten ihre Berufung leben und ihren seelsorgerlichen, karitativen und sozialen Diensten nachkommen. Und Menschen können so ihren Glauben den Bedürfnissen gemäß leben und ein menschenwürdiges Leben führen. Auch im Nahen Osten sind die päpstlichen Missionswerke tätig. Der Fortbestand des christlichen Lebens in der Ursprungsregion des Christentums, das Wirken der Kirche für den Frieden und ein menschenwürdiges Leben sind auf Papst Franziskus ein Herzensanliegen. Zum vierten Mal seit Beginn des Pontifikats hat Franziskus das jordanische Königspaar getroffen, König Abdullah II. Und seine Frau Rania. Dr. Erwin Tanner, der Direktor von Missio Schweiz, berichtet heute über eine Jordanienreise vom 14. bis zum 19. Januar 2023. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Und so möchte ich Sie, Herr Dr. Tanner, bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns natürlich auf das Gespräch mit Ihnen.
Liebe Frau Marti, danke vielmals. Ich habe mich riesig gefreut für die Einladung und dass ich hier etwas über diese Reise nach Jordanien berichten darf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir haben ein ganz informatives und spannendes Gespräch.
Herr Tanner, Sie haben diese Jordanienreise vom 14. bis zum 19. Januar 2023 gemacht. Was war die grundsätzliche Zielsetzung dieser Reise?
Die Reise wurde durchgeführt von der sogenannten Heilig-Land-Koordination. Das ist ein Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss von Bischöfen, die aus ganz verschiedenen Teilen der Welt kommen, aus Europa, aus Afrika, aus Kanada, aus Nordamerika. Und diese Bischöfe setzen sich dafür ein, zusammen mit Priestern und Laien, die sie begleitet. Und im Rahmen von 2023 hatte ich die Möglichkeit, als Direktor von Missio an dieser Reise teilzunehmen. An diesen Reisen hatte ich in den Vorjahren bereits als Generalsekretär der Schweizer Bischofskonferenz teilnehmen können. Und diese Heilig-Land-Koordination hat eigentlich 3 bis 5 Ziele. Einerseits zeigen sich diese Ziele darin, dass man für und mit den Christen des Nahen und Mittleren Ostens betet, damit sie nicht allein gelassen sind. Und dieses Alleingelassensein kann dadurch überwunden werden, indem man im Gebet miteinander verbunden ist. Und dass man nicht nur über sie betet, sondern mit ihnen beten und vor Ort geht. Der zweite Ziel ist, dass man an die heiligen Stätten in dieser Region geht und Pilgerfahrten durchführt, um diese Verbundenheit mit den christlichen Wurzeln klar zu zeigen, und zwar sichtbar zu zeigen, hey, da kommen Bischöfe, Vertreter von Ortskirchen aus der ganzen Welt in eure Region, schätzen diese Pilgerstätten und wir zeigen, das sind unsere Wurzeln, mit denen wollen wir verbunden bleiben. Und dann ist ein dritter Punkt, dass wir präsent sind, sagen, wir sind nicht nur spirituell im Gebet miteinander verbunden, sondern es gibt eine weltweite Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in die die orientalischen Christinnen und Christen eingebunden sind. Und wir wollen mit euch gemeinsam Messe feiern, wir wollen mit euch gemeinsam uns austauschen und wir wollen gemeinsam mit euch an die heiligen Stätten gehen, die für uns so wichtig sind. Und da wollen wir unsere Gemeinsamkeiten und unsere Verbundenheit, unsere Mitchristlichkeit ausdrücken. Und dann ein wichtiger Grund, Sie wissen es, Frau Marti und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Situation der Christen im Nahen und Mittleren Osten ganz schwierig ist und immer schwieriger wird. Sei es, wenn Sie an Gaza denken, sei es, wenn Sie an Israel denken, sei es, wenn Sie an Jordanien denken, an Libanon, Syrien und so weiter. Die Situation ist nicht einfach. Und da versuchen wir im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern christlicher Gemeinschaften im Nahen und Mittleren Osten Informationen zu holen, um zu sehen, wie lebt ihr eigentlich im Nahen Osten? Wie geht das Glaubensleben? Könnt ihr euren Glauben frei leben? Könnt ihr euer Leben so verdienen? Oder werdet ihr quasi unterdrückt und verdrängt? Und wenn das der Fall ist, dass sie eben unsere Unterstützung brauchen, und das brauchen sie, dann wollen wir Druck ausüben, indem wir mit politischen und zivilen Behörden Kontakt aufnehmen und die Thematik, die Problematiken der Christen zu Wort bringen. Und wenn wir zurückkehren, wenn die Bischöfe zurückkehren, die Priester und Laien, die sie begleiten, dass man das zurückmeldet, was man gehört hat, sagen wir den Bischofskonferenzen oder auch den staatlichen Behörden, und sagen, hey, da müssen wir ein Auge darauf werfen, die Menschen dürfen wir nicht vergessen und da müssen wir uns stark machen, dass ihnen das Leben in dieser Region weiterhin möglich ist, dass die christlichen Wurzeln dort weiterhin ihre Pflanzen sprießen können. Und da muss man beharrlich sein.
Sehr spannend, das Umfeld, und ich denke mir auch für Papst Franziskus, er hat schon zum 4. Mal das jordanische Königspaar getroffen. Wieso denken Sie, dass das ein Herzensanliegen von unserem werten Papst Franziskus ist?
Nun, König Abdullah II. Und das ganze Königshaus, wie ich das so einschätze, ist sehr offen für einen interreligiösen und interkulturellen Dialog. König Abdullah II. Und das Königshaus schätzen die christliche Präsenz im Nahen Osten, speziell in Jordanien. Denn sie sind sich bewusst, was die Christen historisch bedeuten. Sie sind sich bewusst, dass die Christen Brückenbauer der Hoffnung zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften sind, zwischen den Juden, die früher vor den Christen da waren, und zu den Muslimen, die später als das Christentum in dieses Gebiet kamen. Das heißt, die Christen sind ein ganz wichtiges Bindeglied in der Gesellschaft und ein Zeichen der Hoffnung. Gerade mit ihrer Botschaft, die sich für Frieden einsetzt, die sich für Toleranz einsetzt und die sich für Gottes und Nächstenliebe einsetzt. Ich denke, das Königshaus und insbesondere König Abdullah II. Ist sich dessen bewusst. Er ist ja auch der Beschützer der heiligen Stätten, sagen wir in Jerusalem, aber auch in Jordanien, und der schätzt diese heiligen Stätten, wo auch Jesus getauft wurde, wo Johannes der Täufer war. Und er sieht hier, dass die römisch-katholische Kirche einen Beitrag zur Friedensförderung leisten kann. Er sieht, dass die römisch-katholische Kirche einen Beitrag zum interreligiösen Verständnis leisten kann. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Papst Franziskus König Abdullah bereits zum 4. Mal empfangen hat. Das zeigt, dass Papst Franziskus ein großes Interesse am Nahen und Mittleren Osten hat. Papst Franziskus sieht, dass hier unsere Wurzeln liegen, und wenn die nicht mehr vorhanden sind, dann ist unsere Grundlage sichtbar entzogen und das könnte unser Christentum in der einen oder anderen Weise gefährden. Und Papst Franziskus schätzt die Art und Weise, wie König Abdullah sich für den interkulturellen Dialog einsetzt. Das sieht man bei verschiedenen Dokumenten, die aus Jordanien stammen. Ich denke an das Amman-Dokument, ich denke an andere Dokumente und ich denke dann wiederum an die Dokumente, die Papst Franziskus mit dem Scheich Ahmed Al-Tayyib von der Al-Azhar-Universität über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt gemacht hat und geschrieben hat. Ich denke, das sind so Elemente, Puzzlesteine auf dem Weg eines Gemeinsamseins auf dem Weg für eine Friedensförderung im Nahen Osten. Und dieses Herz, das im wahrsten Sinne klopft und schlägt im Nahen Osten, die sind für beide, für König Abdullah und für Papst Franziskus, wichtig.
Herr Danner, Sie haben in diesen 5 Tagen Jordanien sehr viel gesehen, auch die Not gesehen. Wo denken Sie, wo liegt die Not, der Bedarf, die Unterstützung von uns?
Jordanien hat eine ganz hohe Arbeitslosigkeit. Die liegt bei 30%. Das ist unglaublich. Und dann unter den Jungen, was wir in Begegnungen mit jungen Menschen gehört haben, jungen Christen, dass sie sogar bei 50% liegt. Stellen Sie sich das mal vor. Das sind enorme Arbeitslosigkeitszahlen. Und wenn man dann noch sieht, was dazu kommt, die großen Flüchtlingsströme. Kein anderes Land in dieser Region und kann sagen, weltweit, das so viele Flüchtlinge aufgenommen hat, die jordanische Bevölkerung vor eine ganz große Herausforderung stellt, wirtschaftlich gesehen, sozial gesehen. Das sind, wie soll, sagen wir, 70% erwerbstätig ist, all diese finanziellen Herausforderungen, die durch die Flüchtlinge entstehen, all diese sozialen Herausforderungen, die sich durch die Flüchtlinge vor allem aus Irak und aus Syrien stellen, wie soll sie das bewältigen? Wenn man hört, die Bevölkerung ist etwa 10 bis 11 Millionen und Menschen ohne jordanischen Pass sind 3 Millionen davon, dann sind das enorme Zahlen. Also wie soll dieses Land, dieses kleine Land, das sich in einer wirtschaftlich instabilen Situation befindet, wie soll dieses Land das alles leisten? Und ein weiteres Problem ist, die Christen in diesem Gebiet sind zwar ein wichtiger wirtschaftlicher Motor, aber die Anzahl der Christen geht massiv zurück. Sei es, dass sie diese Reibereien zwischen Juden und Muslimen langsam, aber sicher, ich sage das etwas salopp ausgedrückt, satt haben und einfach keine Perspektive mehr sehen und sagen, da will ich nur noch weg. Und wenn man sieht, dass die Bevölkerung, oder respektive die Zahlen der Christen zurückgeht, von 3%, ich glaube, jetzt spricht man zum Teil von 2% in 10 Jahren, rechnen gewisse Politiker mit einer Anzahl von 1% der Totalbevölkerung. Also das macht einem Sorge und da müssen wir alles daran setzen, dass diese Christen dort bleiben können, dass man nicht einfach sagt, ihr sollt dort bleiben, sondern dass wir zu ihnen gehen und konkret unsere Unterstützung anbieten. Das sind so Probleme. Die Probleme sind also verschiedener Art, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind, dass sie sich alleingelassen fühlen. Und da müssen wir schauen, dass sie weder das eine noch das andere, weder beim einen noch beim anderen sich selbst überlassen sind, sondern da müssen wir tatkräftig mit ihnen nach vorne schauen und sie unterstützen.
Ich glaube, diese Reise war sehr spannend, aber auch sehr anstrengend. Können Sie einige Informationen uns geben, wie die Reise gestaltet wurde?
Wir haben jeden Tag gebetet. Wir haben jeden Tag die Liturgie gefeiert. Wir haben jeden Tag Menschen besucht, Sorgen wahrgenommen. Wir haben zugehört. Wir haben uns ausgetauscht. Und haben am Abend dann im Rahmen der sogenannten Reflexion der Bischöfe uns den Tag nochmals Revue passieren lassen und uns die Frage gestellt, was waren jetzt die Herausforderungen, welches waren die Lichtblicke, also einerseits Gebet, Liturgie, dann aber auch zu den heiligen Stätten gehen und Reflexion. Und diese Tage haben sich also irgendwie immer in etwa gleich gestaltet. Das gibt einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Sicherheit, aber auch Elemente gehabt, die den Zielen, nämlich beten, Pilgerfahrten, präsent zu sein, zuhören, Druck auszuüben, dass sie dem Rechnung getragen haben. Wir waren eine kleine Gruppe, etwa von, ich würde mal sagen, 25 bis 30 Leute und die war jeden Tag zusammen und daraus haben sich ganz wunderbare Gespräche ergeben, sodass man auch eine internationale Beziehungspflege machen konnte unter den Teilnehmenden.
Herr Dr. Tanner, wer hat teilgenommen?
Die Heilig-Land-Koordinationsgruppe setzt sich, wie ich das schon gesagt habe, aus Bischöfen verschiedener Kontinente zusammen, vor allem mit Bischöfen, die sich mit dem Thema des interreligiösen Dialoges oder auch mit der Politik im Nahen Osten oder auch mit Friede, Gerechtigkeit auseinandersetzen müssen. Und diese haben dann teilgenommen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da sind Bischöfe oder ein Vertreter gekommen aus den Bischofskonferenzen von England und Wales, aus Italien, aus Deutschland, dann auch aus Irland, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Schottland, Kanada, Spanien und der Slowakei. Und ganz wichtig ist, wir hatten auch noch einen Vertreter der Church of England dabei. Das heißt, auch der ökumenische Aspekt ist für die Heilig-Land-Koordination ein ganz wichtiger Aspekt. Lassen Sie mich vielleicht hier etwas ergänzen. Das ist eine Sorge, die uns an verschiedenen Orten ausgedrückt worden ist, nämlich die Ökumene. Gegen außen gibt es eine lächelnde Einheit. Ja, ja, es läuft alles gut, aber letztendlich hat man doch gespürt, es knarrt tüchtig im Gebälk. Denn jede christliche Gemeinschaft, und das kenne ich aus den anderen Gebieten, im Libanon, in Syrien auch, die verschiedenen kirchlichen Gruppierungen, Gemeinschaften, Kirchen, denken häufig etwas zu stark nur an sich und treten zu wenig gemeinsam nach außen auf. Und in dieser Zusammensetzung der Heilig-Land-Koordination hat man eben diesen ökumenischen Aspekt ebenfalls berücksichtigen wollen. Neben dem Vertreter einer Church of England hat auch ein griechisch-katholisch-melkitischer Bischof teilgenommen. Und das sind wiederum eine innerkatholische Ökumene, die ebenfalls wichtig ist. Also eine, wie soll ich sagen, eine christlich-ökumenische Dimension, aber auch eine innerkatholische Ökumene, die ganz wichtig ist und die sich in dieser Heilig-Land-Koordination widerspiegelt. Diese Bischöfe sind dann von Priestern und Laien begleitet worden, die sich ebenfalls mit Fragen der Präsenz der Christen im Nahen Mittleren Osten, aber auch mit den Fragen, wie kann ich mein Glauben weitergeben in einem Gebiet, das nicht groß christlich geprägt ist. Wie kann man diesen Glauben leben und wie kann man diesen Glauben fördern?
Sie sagen, wie kann man diesen Glauben leben und fördern? Was war das Fazit von diesen Diskussionen?
Unterschied zu anderen Ländern, zu anderen Gebieten des Heiligen Landes sind wir zum Schluss gekommen, zumindest was wir gehört haben, dass das Leben des christlichen Glaubens in Jordanien sehr gut gehe, dass man hier eigentlich keine Probleme habe, dass das Zusammenleben mit den anderen Gemeinschaften, mit den Muslimen und anderen Religionsangehörigen recht gut klappt, dass man keine Probleme hat. Aber die Frage, wenn man dann genau hingehört hat, stellt sich schon die Frage, ja, stimmt denn das alles? Je nachdem, wie sie einen angeschaut haben oder wie sie sich verhalten haben, haben wir doch sagen müssen, also es ist doch nicht alles so goldig, was glänzt. Also irgendwo Probleme gibt es schon unterschwellig. Und wie interessant ist, dass sie alle Vertreter der Gemeinschaften, sei es Würdenträger, aber auch ganz einfache Gläubige gesagt haben, wir sprechen in Jordanien nicht von Solidarität oder Koexistenz, sondern von Gemeinschaft. Und das habe ich so im Heiligen Land noch nie gehört. Das ist etwas ganz Entscheidendes und das spürt man auch an der Politik des Königshauses. Es gibt eine Nation, eine Kultur, eine Gesetzgebung. Wo sind die Unterschiede? Liegen also irgendwo in einem anderen Bereich, aber man fühlt sich von der Kultur her, von der Art und Weise, wie man lebt, doch irgendwie als Gemeinschaft, als Brüder und Schwestern. Das wurde an ganz verschiedenen Stellen immer wieder betont. Wir sind nicht eine Bevölkerung, die aus verschiedenen Gemeinschaften nebeneinander besteht, die einfach zusammenlebt oder nebeneinander herlebt, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir sind gemeinsam Brüder und Schwestern. Es wurde auch gesagt, ganz klar im interreligiösen Dialog, da haben wir nicht denselben, wie ihr in Europa habt zum Beispiel. Es geht uns nicht um Kulturfragen. Es geht uns wirklich um die eigentlichen religiösen Fragen. Denn wir teilen alle dieselbe Kultur und sind eine Gemeinschaft. Das ist etwas Faszinierendes, das ich so in anderen Ländern nicht gehört habe. Und ein Spezifikum, glaube ich, für das Jordanien. Jordanien, das sich sehr offen gibt. Das ist die Quintessenz auch. Jordanien gibt sich sehr offen, gibt sich sehr christenfreundlich. Ob das aber wirklich dann so ist, wenn man etwas kratzt, das müsste man überprüfen. Zumindest hört man dann Stimmen aus dem christlichen Lager, die sagen, manchmal mischt sich das Könighaus vielleicht zu fest in die eigenen inneren Kirchen. Die pastoralen Herausforderungen sind da. Abwanderung der Christen, dass sie einfach sagen, ja, hier in diesem Gebiet können und wollen wir nicht mehr leben. Dann, wo sagen, ja, die Menschen gehen weg, aber die Priester, die hier inkardiniert sind, die bleiben dann so. Was machen wir mit diesen Priestern? Und eine weitere Herausforderung, respektive ein etwas, was ich gehört habe, dass sie den Glaubenstourismus fördern wollen. Und das liegt natürlich ganz in unserem Interesse. Glaubenstourismus an die Städten, an die heiligen Städten, zum Beispiel, wo Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, an den Jordan zu gehen, dort Messe zu feiern, dort mit den Menschen zu sein, das ist etwas Wunderbares. Und noch nirgendwo anders habe ich dann irgendwie gehört, ja, es ist nicht gut, wenn Pilgergruppen hierher kommen, sich eine Kirche mieten für eine bestimmte Zeit oder und sagen, das feiern wir dann geschlossen eine Messe, sondern wo man sagt, nein, kommt hierher und feiert in den Gemeinden mit den Menschen vor Ort die heilige Liturgie. Und das ist ein ganz schönes Zeichen, dass ich wundere, wir wollen nicht separat einfach für uns beten, sondern wir gehen dahin und wollen mit den Menschen, mit den Christen und Christinnen vor Ort gemeinsam Gottesdienst feiern und mit ihnen das gemeindliche Leben feiern. Das sind ganz spezielle, wie soll ich sagen, Elemente, die ich sonst in Jordanien so nicht gehört habe. Also dieser gemeinschaftliche Aspekt, weniger diesen exklusiven Aspekt, dann die Stimme, dass man den Glaubenstourismus aufbauen möchte und dass die Christen willkommen sind, das heißt also diese Offenheit und gleichzeitig diese Sorge, dass die Christen abwandern und zwar in einem relativ rasanten Tempo.
Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shabbat, Shabbat shabbat shalom, Shabbat shabbat, Shabbat shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel chai. Shalom, 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 shalom.
Shalom Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom.
Herr Dr. Erwin Tanner, der Direktor von Missio Schweiz, berichtet über seine Jordanienreise vom 14. bis zum 19. Januar 2023. Herr Tanner hat erwähnt, dass Jordanien für den Papst sehr wichtig ist. Er hat bereits zum vierten Mal das jordanische Königspaar getroffen. Herr Tanner umschrieb auch die Not in Jordanien und wie die Reise gestaltet wurde. Und nun erfahren wir von ihm, wie diese vier Projekte, die Sie besucht haben, ausgesehen haben.
Die Bischöfe, begleitet von Priestern und Laien, haben vier verschiedene Projekte besucht, also respektiv. Wir haben vier verschiedene Projekte angeschaut. Einerseits ein Jugendprojekt, wo die Kirche sich darum bemüht, dass junge Menschen in ihrem Glauben, in ihrem sozialen Engagement gestärkt werden können. Das heißt, man bemüht sich darum, dass die christlichen Jugendlichen oder jungen Menschen, dass sie quasi zu sozialen, zu kulturellen Influencern werden und damit das christliche Wertgefüge, die christlichen Werte und Haltungsweisen und Lebensweisen zum Ausdruck bringen können und Menschen auch dazu ermuntern können, gemäß diesen Werten zu leben. Ein zweites Projekt, das wir besichtigt haben, bezieht sich auf Flüchtlinge. Und vor allem Flüchtlinge aus dem Irak, wo junge Frauen dazu geschult werden in einem Beschäftigungsplan, dass sie Näherinnen werden können, Designerinnen werden von Kleidern. Und das ihnen dann ermöglicht, hier eine Lebensexistenz aufbauen zu können. Und das heißt, man will mit diesem Beschäftigungsprogramm die jungen Frauen dazu befähigen, einen gewissen Beruf ausüben zu können. Denn man sieht, dass eine Rückkehr für irakische Flüchtlinge in den Irak praktisch ausgeschlossen ist. Und für viele Flüchtlinge kommt nur eines in Frage: weg. Weit, weit weg. Sei es nach Australien, nach Kanada, in die Vereinigten Staaten, aber sicher nicht mehr zurück in das Herkunftsland. Ich habe mit verschiedenen Flüchtlingen reden können. Eine junge Frau, das hat mich ganz, ganz stark berührt. Die hat mich wissen lassen, ich habe sie gefragt, wie lange sind Sie denn schon in Jordanien? Da hat sie mir gesagt, seit 3,5, 4 Jahren. Die Frau ist, glaube ich, so etwa 16, 17 Jahre mit ihrer Familie, kommt aus Karakosch im Irak, sagt, zurückkehren möchte ich nie mehr. Ein Zusammenleben mit den Muslimen dort ist nicht mehr möglich. Und dann, das hat mich sehr, sehr berührt, hat sie gesagt, ohne mich zu kennen, nehmen Sie mich einfach mit, wohin Sie auch gehen. Und das war etwas ganz, ganz Berührendes, wo ich sagen muss, in welcher Situation lebt diese junge Frau? Seit 3 Jahren lebt sie in Jordanien, ist in einem Beschäftigungsprogramm integriert und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das Einzige ist, weggehen. Einfach weg. Weg aus dieser Misere, nie mehr zurück. Nicht zurückschauen, sondern vorwärts schauen. Das als Klammerbemerkung. Und ein drittes Projekt, das wir besucht haben, ist ein Projekt, wo junge Menschen oder nicht nur junge Menschen, auch ältere Menschen, die zu Kellnern und Restaurantführern und Führerinnen ausgebildet werden sollen. Und da wird mit Produkten geschafft, einerseits eine Kombination aus italienischen Produkten und aus orientalischen Produkten. Es geht also darum, dass man Pizzas produziert, Pasta produziert, im Sinne einer Orientali, Orient und Italy. Diese beiden Aspekte zusammen, und da sollen also Menschen wiederum befähigt werden, im Gastronomiebereich Fuß fassen zu können. Und ein letztes Projekt, das wir dann besucht haben, ist ein Projekt für Behinderte, wo es darum geht, dass man sieht, dass Menschen mit Behinderung sind die größte Minderheitengruppe in Jordanien. 13% der Bevölkerung weist Behinderungen auf. Das sind rund 1,1 Millionen Menschen. Und gerade hier geht es darum, dass sich die Kirche darum bemüht, diese Menschen in einem holistischen Ansatz, einem ganzheitlichen Ansatz unter Einbezug von Verwandten, dass man die zum Leben befähigt in einer Gesellschaft, die nicht unbedingt offen ist für Behinderungen. Also sehen, wir haben vier Projekte besucht. Einerseits ein Projekt für das Empowerment von Frauen, dass sie Berufe lernen können, wie Näherinnen und Designerinnen, die sich dann etablieren können und ihr eigenes Leben so verdienen können. Dann ein Projekt, das auf die Gastronomie ausgerichtet ist und Menschen die Möglichkeit bietet, den Beruf des Kellners oder der Restaurantführung zu erlernen und auch, wie man Eis und Glasse produziert, auch hier, dass man sie befähigt, ein festes Standbein im Leben zu gewinnen. Und das Behindertenprojekt, wo man versucht, Behinderten in das Leben vorzubereiten, in das sie gehören, und wie man am besten mit der Behinderung umgehen kann und sie auch wieder in die Gesellschaft integrieren kann. Das letzte, das Projekt mit Jugendlichen, wo also Christen zu Influencern in der Gesellschaft gemacht werden sollen, die Werte und Haltungen und Lebensweisen in die Gesellschaft transportieren können. Das sind alles Projekte von Kirchen, weil eben der Staat sich nicht um alles kümmern kann und die Kirche, das lateinische Patriarchat, von Jerusalem leistet ja einen ganz großen Einsatz, den ich nur unterstützen kann. Und es ist natürlich für Missio ein großes Anliegen, dass die Menschen, dass Christen sich dort entsprechend ihrem Glauben daheim fühlen können, ihren Glauben fühlen können und ihre sozialen, karitativen Projekte erfüllen können zum Wohle aller Menschen.
Herr Danner, Sie haben diese Projekte besucht. Haben Sie Stärken und oder Schwächen feststellen können?
Also die Schwächen liegen sicher darin, dass es an Geld fehlt und dass auch das Personal fehlt. Logischerweise, wenn kein Geld vorhanden ist, fehlt auch das Personal, die entsprechende Ausbildung auch dazu. Aber das sind so die Hauptschwächen, wo man sieht, es fehlt den Kirchen an Geld, damit diese Projekte auch realisiert werden können. Sie sind da in einer gewissen Weise auf sich selbst gestellt und das ist ein Problem. Dann ein weiteres Problem ist eben, dass die Christen immer weniger werden und dass die meisten Personen, zum Beispiel im Bereich Erziehung oder Schulen, aus dem muslimischen Milieu kommen. Sie profitieren dann von den christlichen Systemen, aber letztendlich fließt dann in die Kirche eigentlich nicht dieses Geld, das man benötigt. Es werden zwar kleinere Beiträge gegeben, aber das reicht natürlich zum Führen eines Betriebes oder eines Projektes nicht aus. Also die Geldsorgen sind da, aber auch die Frage der Fragen der Ausbildung, damit entsprechend Personal vorhanden ist, das diese Projekte führen und leiten kann. Die Vorteile dieser Projekte ist, dass die Kirche ihr soziales, ihr karitatives Engagement zeigen kann. Und das wird sehr geschätzt. Das sieht man auch darin, dass in Schulen die große Mehrheit muslimische Kinder sind, muslimische Besucher. Und das zeigt doch, dass dieses Projekte oder diese Betriebe von Kirchen sehr geschätzt werden.
Herr Danner, was können wir von diesen Projekten lernen?
Wir können lernen, dass die Christen unglaublich engagiert sind und dass ihr Herz dafür schlägt, das Christliche weitertragen zu können. Und dieses Engagement, dieser Elan, den wünschte ich mir zum Teil schon auch in einer Gesellschaft, wie wir es hier in der Schweiz kennen. Ein zweiter Punkt ist, dass das Engagement der Priester und auch der Bischöfe ein viel weiteres ist, als wir es hier in der Schweiz kennen. Die Priester sind wirklich im Leben verankert. Sie teilen die Sorgen und Nöten der Menschen. Sie sind karitativ engagiert. Sie sind sozial engagiert. Ich denke, die Frage der Liturgie und der Seelsorge ist in diesem Kontext ein kleiner Teil all dessen, was die Priester leisten und die Seelsorgenden leisten. Das heißt, es ist wirklich ein missionarischer Auftrag, ein karitativer Auftrag, den sie dort erfüllen. Und ich denke, das liegt ganz im Sinne von Papst Franziskus, der an die Peripherie gehen will und die Menschen unterstützen will und sie ganzheitlich in ihrem Heil erfassen will.
Es gab regelmäßig mit dem Bischof eine Reflexionsrunde. Welche Zielsetzung wurde damit verfolgt, Herr Danner?
Diese Reflexionstreffen der Bischöfe fanden allabendlich nach unseren Begegnungen, nach unseren Besuchen statt. Und Ziel war es, jeden Tag das Gesehene, das Gehörte, das Gemachte Revue passieren zu lassen, zu sagen, was war gut, was war schlecht, wo sehen wir Probleme, wo sehen wir Herausforderungen. Und dann sich die Frage, ja, was muss man jetzt konkret tun? Und was wollen wir nachher der Öffentlichkeit bzw. unseren Heimatbischofskonferenzen berichten? Und was nehmen wir mit für unsere eigene Tätigkeit, sei es zum Beispiel die begleitenden Priester oder Laien oder für mich zum Beispiel bei der Frage bei Missio, was kann ich jetzt für meine Arbeit bei Missio nutzbar machen und wo muss man vorstellig werden, sagen wir in Rom, um zu sagen, ja, ihr müsst hier etwas mehr den Finger darauf legen und das Engagement vergrößern.
Sie trafen unter anderem auch die Diplomatenvertretung. Wie ist das verlaufen? Wie waren diese Begegnungen, Herr Danner?
In all den Jahren, an denen ich an den Heiligland-Koordinationsreisen teilgenommen habe, in der Regel kamen in der Vergangenheit 3 bis 4 Vertreter von Botschaften und internationalen Organisationen. In diesem Jahr, ich war mehr als nur erstaunt, ich glaube, alle waren sehr erstaunt. Da waren mehr als oder rund 25 Vertreterinnen und Vertreter von Botschaften und internationalen Organisationen da, die der Einladung gefolgt sind für einen Austausch, für ein gemeinsames Nachtessen. Und das war sehr eindrücklich. Und schon der Rahmen, dass so viele da waren, war ein Zeichen, dass der Dialog zwischen Staat und Religion, zwischen Gesellschaft und Religion hier in Jordanien irgendwie ganz anders verläuft. Und dass er von Königshaus, von König Abdullah II. Unterstützt wird. Da sieht man, König Abdullah fördert den interreligiösen, interkulturellen Dialog. Und das hat auch Auswirkungen auf das Engagement der Botschaftsvertreter. Ich habe gehört, gerade von unserer Vertreterin, von der Schweizer Botschafterin, dass das Königshaus einen großen Akzent legt auf das interreligiös-friedliche Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften. Das Treffen verlief, wie Jesus es immer oder häufig gemacht hat. Er hat die Menschen getroffen, mit ihnen gegessen und getrunken. Da findet ein Gespräch in einer lockeren Atmosphäre statt. Und man konnte sich austauschen über die Ziele der Heilig-Land-Koordination, aber man konnte auch erfahren, was die einzelnen Botschafterinnen und Botschafter in ihrer täglichen Arbeit tun. Und eben, wie gesagt, dass hier das Engagement auf dem Parkett des interreligiösen Dialoges ein wichtiges ist. Und was mich gefreut hat, ist, dass die Apostolische Nunziatur uns zu diesem Treffen auch dann empfangen hat. Das ist ja die Apostolische Nunziatur, die letztendlich dann eingeladen hat, dass sie diesem Austausch einen so großen Wert beigelegt hat. Und das finde ich toll. Und es hat mich riesig gefreut, dass so viele Vertreter von Staaten daran teilgenommen haben. Das zeigt die friedliche Koexistenz, die Toleranz, das Interesse am Religiösen, das Interesse am Christentum in Jordanien ein ganz großes ist. Und dass hier auch die Botschafterinnen und Botschafter aus den verschiedensten Ländern gefordert sind. Nicht wie es in Europa ist, wo quasi die Religion irgendwie in den Abstellraum gestellt wird, sondern dass Religion ein fester Bestandteil ist des gesellschaftlichen Lebens, des politischen Lebens, und dass sie dieses Phänomen, dass die Botschafterinnen und Botschafter dieses Phänomen nicht aus den Augen verlieren. Das finde ich ganz toll und habe diese Begegnung als äußerst bereichernd empfunden, zumal ich der Botschafterin, der Schweizer Botschafterin, in einem längeren Gespräch auch erklären konnte, was die Heilig-Land-Koordination ist, was ihre Ziele sind und was wir nach unserer Rückkehr tun werden. Und ich bin jetzt noch im Austausch mit ihr, dass ich sie informiere. Ich habe ihr einen Bericht geschickt über diese Jordanreise, sodass sie auch auf dem Laufenden ist und dass wir einen guten Dialog führen können. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Schweizer Botschafterin ist auch zuständig für den Irak. Und die irakischen Flüchtlinge, wie ich bereits gesagt habe, sind ein ganz wichtiger Bevölkerungsgruppen, der man große Aufmerksamkeit schenken soll. Alle Augen schauen jetzt auf die Ukraine. Niemand schaut oder groß auf den Nahen Osten. Wenn Sie die Zeitung lesen, da sind große Artikel über den Osten Europa, aber wenig über den Nahen und Mittleren Osten. Jetzt vielleicht, als die Ausschreitungen im Westjordanland oder in Jerusalem durch diese Attentate die Aufmerksamkeit erhöht wird, das liest man etwas und hört man etwas mehr. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man diese Region nicht aus den Augen verliert. Und dies auch im Gespräch mit den Botschaftern und Botschafterinnen klar zum Ausdruck bringt. Vergesst dies nicht, denn wenn alle nur in den Osten von Europa schauen und das Geld dorthin geben, fehlt das Geld irgendwo anders. Und das Elend dort in verschiedenen Regionen der Welt, wie Nahen Osten, Asien, Afrika, ist ebenfalls vorhanden. Und diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Und dafür setzt die Missio ein, dass wir diese Menschen nicht vergessen. Wir haben keine Präferenzen, sondern Christen und Christen überall auf der Welt, die im Bedürfnis leben, brauchen unsere Unterstützung durch das Gebet, durch den Austausch, durch die finanzielle Unterstützung. Und in dieser Sinne braucht es diese weltweite Gemeinschaft. Wir dürfen uns nicht einfach nur auf eine bestimmte Region beschränken.
Herr Dr. Tanner, was war der Benefit von diesen 5 Tagen in Jordanien?
Diese 5 Tage haben mir gezeigt, dass Missio Schweiz auf dem guten Weg ist und dass wir genau die gleichen Ziele verfolgen, wie diese Heilig-Land-Koordinationsgruppe, bestehend aus Bischöfen aus aller Welt, begleitet von Priestern und Laien, die sich mit der gleichen Thematik befassen, dass nämlich das Gebet ganz wichtig ist, das Gebet für die Christen und Christinnen in Gebieten, wo es schwer ist zu leben, aber auch das Gebet mit den Christen, dass man also dorthin geht und mit ihnen zusammen betet, mit ihnen zusammen Gottesdienst feiert und gemeinsam Kraft schöpft für eine weltweit verbundene Kirche, dass man sich nicht allein fühlt. Und dass man zuhört, dass man hingeht, dass man zuhört und dann gemeinsam nach Antworten sucht. Und dass man auch ihnen hilft, Druck auszuüben, dass sich die Situation verbessert. In diesen 5 Tagen habe ich letztendlich das erlebt, was eigentlich meine alltägliche Arbeit bei Missio bedeutet, nämlich beten, teilen, austauschen. Und das ist ganz wichtig. Und mit den Menschen zu sein. Das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, hat mich darin bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir eine gute Arbeit tun.
Herr Tanner, möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft von Radio Gloria halten?
Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Gespräch zu dieser Jordanienreise mitzuhören. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie Missio im Gebet, aber auch im Lesen der Botschaften zur Mission, zur Glaubensverkündigung hören würden und uns dort unterstützen würden, aber eben auch, dass Sie uns finanziell unterstützen können, damit wir Menschen, damit wir Christen und Christen, die nicht über die nötigen Mittel haben, seelsorglich betreut zu werden und zu Gottesdiensten zu kommen oder um karitative Projekte zu realisieren, dass Sie uns hier unterstützen. Sie tun eine ganz wichtige Arbeit und helfen so, dass Christinnen und Christen anderswo auf der Welt gut ihren Glauben und ihr Leben bewältigen können. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott für Ihre Zeit, für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Herzlichen Dank, Herr Tanner, für das angenehme Gespräch und dass Sie uns Einblick in Ihre Jordanienreise ermöglicht haben. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Organisation weiterhin reichen Gottessegen und möge die Gründerin von Missio, Pauline Charico, auch eine treue Fürsprecherin und Begleiterin bei unserem Herrn für ihre Projekte, für ihre Anliegen sein, damit sie die Peripherien auf der ganzen Welt erreichen und die Leute sich auch in ihren Ländern als Christen wohlfühlen und nicht die Heimat verlassen müssen. Alles Gute und reichen Gottes Segen wünschen wir Ihnen.
Danke vielmals, Frau Marti, das wünsche ich Ihnen auch und alles Gute Ihnen allen.
Das war die Sendung mit Dr. Erwin Tanner. Er ist Direktor von Missio Schweiz. Er hat erzählt über die Jordanienreise im Januar 2023. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD im Studio in Baldeck bestellen. Wir laden Sie auch ein, sich zu informieren über die verschiedenen Projekte, über die verschiedenen Aktivitäten, die Missio Schweiz initialisiert. Da können Sie die Internetseite www.missio.ch besuchen oder Sie sind auch auf den sozialen Medien vertreten, sprich auf Facebook oder zukünftig dann auch auf Instagram. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.